philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon Luisa Drews. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Josef Vogel, der in diesem Jahr im Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien gehalten wurde und in dem es um Machtform nach Foucault geht. Welche Beziehungen unterhalten der frühneuzeitliche Fiskus und das Auftreten privater Financiers fürstlicher Haushalte zu einer von Griechenland- und Eurokrisen geprägten Gegenwart? Warum spielt die Koevolution von Staaten und Märkten in Michel Foucaults Machttypenlehre aus Souveränitäts-, Bio- und Disziplinarmacht keine herausragende Rolle? Hätte Foucault im Zuge gouvernementaler Fragestellungen und der These einer Ökonomisierung des Regierens davon sprechen können? Und mit welchen Gründen? Diese Fragen hat Josef Vogel am 19. Juni 2015 in Wien gestellt. Josef Vogel ist Professor für Literatur und Kulturwissenschaft und Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin und Permanent Visiting Professor an der Princeton University. Weit über universitäre Diskurse hinaus bekannt, ist er in jüngster Zeit vor allem als Autor zweier Publikationen, die sich mit den Dynamiken von Finanzökonomien beschäftigen. Das Gespenst des Kapitals, 2010 im Diaphanes Verlag erschienen, und Der Souveränitätseffekt aus dem Jahr 2015, ebenfalls bei Diaphanes. Im Rahmen der Tagung Die Machtanalyse nach Foucault, 40 Jahre Überwachen und Strafen, hat Josef Vogel einen neuen Machtbegriff vorgeschlagen und wiederum, wie Foucault im Jahr 1975, die gängigen Vokabulare des Machtdenkens durcheinandergewirbelt. Hören Sie nun Josef Vogel zum Begriff einer senioralen Macht.
Als Michel Foucault 1977, also gute zwei Jahre nach dem Erscheinen von Überwachen und Strafen, mit seinen Überlegungen zur Entstehung moderner Regierungskünste begann, machte er selbst, Sie kennen das alle, einige offene Fragen, einige Unzulänglichkeiten oder unausgeschöpfte Themen geltend, die seine bisherigen Schriften hinterließen. Das betraf, ich erwähne nur einige, die Grenze einer genealogischen, auf das Modell des Kriegs gestützten Analyse politischer Macht. Das betraf die Frage nach der Verknüpfung von Makro- und Mikroebenen des Regierens. Und es betraf nicht zuletzt auch die Frage nach dem Auftauchen neuer Gegenstände, die Foucault etwa in den Bevölkerungen erkannte. Mit der Frage der Gouvernementalität, das steht hier im Hintergrund, hat sich eine Perspektive ergeben, die den Staat selbst als eine Ansammlung heterogener Regierungspraktiken erscheinen lässt und insbesondere, und das ist wesentlich hier, ich zitiere, die Einführung der Ökonomie in die politische Amtsführung verfolgt. Wenn es also in diesen Studien seit 78, 77, 78 und um jene Verfahren geht, die die Administration der Bevölkerung durch eine Ökonomisierung des Regierens verwirklichen, so mag es verwundern, dass Foucault nahezu systematisch einige Sachlagen aussparte oder ignorierte, die sich als wesentliche Triebkräfte für die Herausbildung einer ökonomisierten Regierungsmacht präsentieren. Denn die drängenden Fragen von Fiskus und Finanz, um die es bei mir hier jetzt gehen soll, haben, anders als Foucault behauptete, die Entfaltung von Regierungskünsten keineswegs blockiert. Einerseits verweisen Sie, also die Frage nach Fiskus und Finanz, erwiesen Sie sich als prominente Agenturen auf dem Weg zum neuzeitlichen Verwaltungsstaat, also zur Gouvernementalisierung staatlicher Apparate überhaupt. Andererseits waren es gerade die damit verknüpften Interventionsfelder wie Geld, Münz- oder Steuerpolitik, Sachen, über die Foucault nie gesprochen hat, die die Verwaltung von Territorien unmittelbar mit der Durchwaltung von Populationen verknüpften. Ein Grund für diese Aussparung bei Foucault könnte in einer Wendung liegen, die Foucault selbst zur selben Zeit im Optativ formulierte. Ich zitiere Foucault: Wie soll man mit dem Marxismus fertig werden? Oder wie soll man mit dem Marxismus Schluss machen? Oder wie soll man ihn überwinden? Es liegt jedenfalls die Vermutung nahe, dass er mit der dezenten Umgehung von Fiskalfragen, Finanzwesen, Kapitalwirtschaft einige gut gebahnte Argumentationsweisen einklammern wollte, die in marxistischen Machtanalysen mit den Gegensätzen von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, von Kapital und Arbeit und insbesondere mit einer definiten, an repressiven Funktionen orientierten Staatsphilosophie bereitlagen. Vielleicht kommt aber ein weiterer, theoretisch folgenreicher Grund hinzu. Wenn nämlich Foucault die Entstehung der politischen Ökonomie als Versammlung modernen Regierungswissens in strikter Abgrenzung von älteren Souveränitätskonzepten verfolgt, so blendet er zugleich jene Begriffslasten aus, die mit der Übertragung der Ökonomie ins politische Register verbunden waren. Mit der theologischen Ökonomie, mit der theologischen christlichen Ökonomie, die die Politisierung des Begriffs bis ins 18. Jahrhundert diktierte, war, wie Giorgio Agamben zeigte, das prekäre Verhältnis zwischen dem Sein und dem Tun Gottes, zwischen Herrschen und Regieren vorgegeben und gerade mit der politischen Anverwandlung göttlicher Betriebswirtschaft war eben nicht bloß ein neuer gouvernementaler Aktionsraum, sondern eine Umverteilung in den Posten von souveräner Herrschaft und Regierungskünsten impliziert. Lassen Sie es mich einfacher und direkt sagen: Mit der Sache von Fiskus und Finanz, in letzter Konsequenz mit der Frage einer theologischen Ökonomie, liegt nicht nur ein wesentlicher Aspekt in der Ökonomisierung neuzeitlichen Regierungs vor, mithin ein Gegenstand für die historische Analyse von Gouvernementalität. Es wird sich auch zeigen, dass dabei, ganz im Sinne Foucaults, der Staat nicht als Einheit und Richtmaß vorausgesetzt werden kann. Vor allem aber, dass dieser Komplex Fiskus und Finanz in leichter Verschiebung der Fragestellung gegenüber Foucault spezifische Verwerfungen, Osmosen, Indifferenzen im Verhältnis von politischer Herrschaft, das heißt Souveränität, und ökonomischer Regierung, das heißt Gouvernementalität, in den Blick rückt. Es geht also um eine Machtform eigener Art, die die Entwicklung moderner Regierungskünste auf ganz eigentümliche Art begleitet. So lässt sich zunächst bemerken, dass bereits frühe Souveränitätslehren, wie bei Jean Baudin, durch die Verhandlung von Fiskal- und Finanzfragen auf besondere Weise irritiert oder unbequem gestört wurden. Denn so sehr sich diese Theorien darum bemühen, die Vielfalt herrschaftlicher Bedürfnisse in ein politisches Einheitsformat zu überführen, so sehr nimmt die Diskussion fiskalischer Fragen eine schwierige Stellung ein. Einerseits werden dort Münzregal, Steuererhebung und öffentliches Budget als wesentliches Merkmal souveräner Macht beansprucht. Andererseits unterscheiden sie sich von anderen Souveränitätsrechten, Gesetzgebung, höchste Rechtsgewalt, dadurch, dass sie von undeutlichen Zuständigkeiten, eigentümlichen Rücksichten, komplizierten Unterscheidungen und unbequemen Verpflichtungen geprägt sind. Ich will hier wenigstens andeuten, dass sich bei diesen Fiskalfragen der Text der Souveränitätslehren, frühneuzeitlicher Souveränitätslehren, sogleich in unübersichtliche Kasuistiken verliert. Münzfragen etwa verweisen auf ein Betätigungsfeld, auf dem durch Ämterhandel, durch die Intervention von Pächtern und Parasiten aller Art eine Erosion souveräner Staatsgewalt droht. Die Erhebung dauerhafter Abgaben, also Steuern, ruft Konflikte mit bürgerlichen Eigentumsrechten, aber auch Sorge um die Autarkie öffentlicher fürstlicher Haushalte auf den Plan. Und schließlich wird die Verhandlung kreditförmiger Staatsfinanzierung bereits in der frühen Neuzeit von einem Horror eigener Art begleitet und drückt die absolute Grenze absoluter Herrschaft in den Blick. Der Kreislauf von Anleihen, Staatsanleihen und Schuldendienst durch Kredit, ein Übel, das etwa Baudin erstmals durch den französischen König Franz I. aufgebracht sah, wird zum Inbegriff politischer Pathologie. In ihm, also in dieser Staatsschuld, manifestiert sich das Fieber des Staatswesens. In ihm wird das souveräne Herrschaftsmonopol durch ökonomische Abhängigkeiten unterminiert. Man könnte also sagen, und Sie sehen, ich komme von sehr weit her, um vielleicht am Ende noch mal Foucault zu nähern, am Beispiel der Staatsfinanzen taucht ein Gegenstandsbereich auf, bereits im 15., 16. Jahrhundert, der den Theoriebau neuzeitlicher Souveränitätslehren auf besondere Weise herausfordert und auf Unvereinbarkeiten mit dem Einheitsformat souveräner Macht stößt. Es macht sich eine Resistenz von Objekten bemerkbar, die den theoretischen Text zögern lässt und von einer schwierigen Erfassung durch das Konzept der souveränen Staatsperson zeugt. Man kann darin die frühe Besorgnis über eine empfindliche Preisgabe souveräner Befugnisse erkennen. Diese Schwierigkeiten tragen wohl der Tatsache Rechnung, dass der Fiskalkomplex ein wesentliches Motiv für die Verstetigung frühneuzeitlicher Staatsmacht darstellt und im selben Zug sogleich deren Grenze oder Bruchlinien markiert. Fiskalische Angelegenheiten besetzen eine kritische Position, die der Klärung durch einen homogenen Begriff des politischen widersteht. Ich möchte nun im Folgenden am Beispiel dreier Basiselemente kurz skizzieren, wie sich neuzeitliche Finanz in enger Korrespondenz mit politischen Auftragslagen entfaltet, wie sich dabei ein strategisches Feld eigener Qualität herausbildet und wie sich dieses Feld als politisch-ökonomische Indifferenzzone darstellt, als Spielart eines ökonomischen Regierens, die in gängigen Begriffen politischer Macht nicht zu fassen ist. Diese drei Basiselemente sind der Begriff des Fiskus, der Status von Münzpolitik und die Rolle des öffentlichen Kredits, Dinge, die uns auch heute noch irgendwie beschäftigen. Erster wichtiger Punkt. Schon im römischen Recht war der Fiskus, also wörtlich gesagt der Geldkorb, Gegenstand umständlicher Unterscheidungen, die das Verhältnis von kaiserlichem Privatvermögen und Staatsvermögen reflektierten. Dabei ging es um Fragen des rechtmäßigen Eigentümers des Fiskus nach Verjährungsfristen und Unveräußerlichkeit, nach den Relationen zwischen Fiskus und der unsterblichen Entität des Reiches. Der Fiskus nahm den Charakter eines seltsamen Objekts, strange object, an, dessen Zuordnung unklar oder von Ausnahmen durchsetzt blieb. So trat in der römischen Kaiserzeit, wie Otto von Gierke, der Genossenschaftsrechtler, vermerkte, der Fiscus Caesaris, also kaiserliche Privatkasse, mit dem Aerium der Respublica, also dem Staatsvermögen, zusammen. Er wurde gewissermaßen verstaatlicht und blieb dennoch privatrechtlichen Verfahrensregeln unterworfen. Gerade durch seine Verstaatlichung hat sich der Fiskus am Leitfaden eines privatrechtlichen Personenbegriffs in das Format imperialer Macht eingeführt. Während sich der Staat, schreibt von Gierke, ich zitiere, immer entschiedener sich über alles Recht erhob, ordnete der Staat als Fiskus sich dem Recht unter und begab sich als Privater unter die Privaten. Zugleich wurde die private Stellung des Fiskus durch eine Reihe von Ausnahmen durchlöchert, die in den Fiskus selbst wiederum eine Spannung zwischen öffentlichen und privaten Dimensionen markierten. Es blieb also unklar, und das ist das kurze Fazit, wer oder was, nämlich die Respublika, der Staat, der Kaiser oder der Privatmann im Namen des Fiskus agierte. Für die Neuzeit ist eine direkte Verknüpfung zwischen Staat und Fiskus ebenso nachweisbar. Dennoch hatten sich schwankende Bestimmungen dieser Art erhalten. So wird das Fiskalrecht als Ausfluss des Summum Imperium, also der Souveränität, und als Bestandteil der Superioritas begriffen. Der Fiskus ist Souveränitätsmerkmal und kann allen souveränen Instanzen, Fürsten, Staaten, Reichsstädten etc. zugeschrieben werden. Der Träger staatlicher Vermögensrechte fällt mit dem Subjekt staatlicher Hoheitsbefugnisse zusammen. Der Fiskus deckt sich mit der Person des Souveräns. Aber gerade als Souveränitätsmoment gewinnt der Fiskus nun den Charakter eines eigenständigen Fonds oder Vermögens. Er wird, wie Gierke schreibt, zu einem unsterblichen und abstrakten Begriffswesen, zu einer eigenen fiktiven Rechtspersönlichkeit, die den Wechsel seiner Träger überdauert. Sie tritt als Souveränitätszeichen dem Souverän gegenüber und bindet ihn mit bestimmten Pflichten, zum Beispiel mit dem Verbot der Veräußerung von Staatsvermögen. Der Fiskus besetzt eine exzentrische Position innerhalb der Souveränität und bleibt als Definiens von Souveränität eben dem Zugriff des Souveräns entzogen. Der Fiskus, das wäre ein kurzer Schluss daraus, steht also im Gegensatz zum Herrscher als Privatperson, aber auch zum Souverän als Träger von Hoheitsrechten. Und die Sache wird noch komplizierter, weil in den fiskalischen Bereich selbst wiederum eine Unterscheidung eingeführt wird, die einige Bereiche wie das Münzrecht eindeutig den hoheitlichen Befugnissen zuschreibt, andere Elemente wie Bergwerke oder Zölle, wir reden immer noch vom 15., 16. Jahrhundert, dem bloßen Vermögensrecht unterwirft, eine eigentümliche Verwirrung zwischen Hoheitsrechten und privatrechtlichen Bestimmungen. Die Trennung von staatsrechtlichen Akten und bloßen Geschäften, Privatgeschäften, wird am Beispiel des Fiskus herausgefordert und problematisch zugleich. Die den Fiskus betreffenden Gegenstände gehören also irgendwie zu den Hoheitsbefugnissen des Souveräns, lassen sich aber nicht ein und für allemal von privater Unternehmensaktivität sondern. Wenn sich im 17. Jahrhundert die Maxime durchgesetzt hat, ich zitiere einen Souveränitätstheoretiker, dass nur der souveräne Fürst das Recht auf einen Fiskus, das heißt auf eine Staatskasse, besitzt, so wird eben dieses Vorrecht unmittelbar mit einschränkenden Verbindlichkeiten und Haftungen verbunden. Man könnte also sagen, das Bemühen um eine monolithische Fassung des Souveränitätsproblems, das Problem neuzeitlicher Staatstheorien überhaupt, ist von Widerständen durchzogen, die auf fiskalische Angelegenheiten zurückgehen und die Frage der damit verbundenen Finanzdinge betreffen. Einerseits wird mit dem Fiskus ein hoheitlicher Bezirk ausgewiesen, der sich durch essentielle Souveränitätsmerkmale behauptet. Andererseits zerfällt dieser Bezirk sogleich in unterschiedliche öffentliche und private Aufgaben. Er lässt sich nicht oder nur unter großen Begriffsmühen mit der politischen Figur des Souveräns assoziieren. Einerseits formiert sich mit dem Fiskus eine zeitenthobene, nicht übertragbare Entität, eine gleichsam heilige Sache, die wie der Souverän über dem Gesetz steht und eine Sphäre überpersönlicher Kontinuität markiert. Andererseits wird im Fiskus eine selbstständige Rechtsperson gesetzt, mit der sich eine Spannung zwischen Herrschaftsinstanz und dem heiligen Bezirk der Finanzen entfaltet. Die quasi ewige Dauer des Souveräns wird von der quasi ewigen Dauer des Fiskus abhängig gemacht. Es hat sich damit ein Prozess vollzogen, in dem, wie Ernst Kantorowicz bemerkte, ein entschieden weltliches, wie der Fiskus, den Charakter des Numinosen und die Fähigkeit erhielt, die unverletzlichen Aspekte von Fürst und Staat zu repräsentieren. Zugleich wird eine Brüchigkeit in der Fassung souveräner Gewalt markiert. Fiskus und Finanz erscheinen als Schauplatz, auf dem sich politische Macht, geschäftliche Operationen und bürgerlicher Privatverkehr auf eigentümliche Weise verschränken. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich die besondere Stellung des Fiskus in der frühen Neuzeit also dadurch aus, dass er mit dem Arkanbezirk der Souveränität zusammenfällt und sich doch als Machtbereich eigener Qualität situiert. Zweiter Punkt. Ähnliche Verwerfungen, also Verwerfungen zwischen öffentlichen und privaten und privatgeschäftlichen Aspekten, ähnliche Verwerfungen lassen sich an einem der fraglosen fiskalischen Souveränitätsrechte, dem Münzregal oder dem Prägerecht, erkennen. Ich will hier nicht auf die umständliche Entwicklung des Münzwesens in der frühen Neuzeit, auf das Problem der Münzmanipulationen, auf die meist als Privatunternehmen geführten Münzprägestätten eingehen. Ich möchte hier nur zwei Dinge festhalten, die die Ausbildung souveräner Staatlichkeit begleiteten. Einerseits war mit der Münzprägung, das heißt mit der Verwandlung von Waren, das heißt Edelmetall, in Zahlungsmittel, die Erhebung des sogenannten Schlagschatzes oder wie man auch sagte, der Seigniorage verbunden, also jener Betrag, der sich aus der Differenz von Nennwert und Metallwert der Münzen ergab und lange Zeit einen beträchtlichen Anteil fürstlicher Einkommen sicherte. Andererseits bedeutete die Erhebung fiskalischer Abgaben auf das Geld zugleich, dass der willkürliche Akt herrschaftlicher Gewalt im aufgeprägten Münzwert, oft mit dem Porträt des Königs symbolisiert, zum Zeichen der Anerkennung eben dieser Macht wurde. Die Münze ist der Darstellungsort des Souveräns. Dessen Name und dessen Porträt zeigt an, dass die Münze, ich zitiere, ganz und gar der Autorität des souveränen Fürsten untersteht, welcher deren Material, Form, Kurs, Gewicht und Preis nach seinem Belieben vorschreibt. Zitat Ende. Die Finanzierung des Fiskus begründete die Mechanismen frühneuzeitlicher Geldzirkulation und, wenn Sie so wollen, die Einrichtung territorial zirkulierender Zahlungsmittel. Das hat nun, und darauf will ich hinaus, eine Konstellation ergeben, in der sich eine beeindruckende Verschränkung von politischer Herrschaft und privater Bereicherung vollzog. Es ergab sich eine Situation, in der gerade Souveränitätsakte, wie ich sie beschrieben habe, zur Entwicklung früher Finanzmärkte führten. Und diese Dynamik besteht kurz gesagt aus zwei Teilen, sehr einfachen Teilen. Sie wissen, die meisten Geschäfte sind trivial. Der eine Teil wird durch das souveräne Münzregal gesetzt. Während Bargeld aller Art ungehindert über alle Grenzen hinweg zirkulierte, galten die über das Münzrecht fixierten Zahlungsmittel, also das, was man heute Währung nennt, nur innerhalb der jeweiligen Souveränitätszone. Das bedeutete, dass der Kurswert fremder Münzen nicht nach deren Nennwert im Herkunftsland, das heißt Metallwert plus Schlagschatz, sondern nach dem Preis des jeweiligen Feingehalts bestimmt wurde. Der Wechselkurs ergab sich als Resultat einer Operation, mit der die fremde Münze gleichsam als Ware ins Verhältnis zum legalen Zahlungsmittel gesetzt wurde. Sie kennen das alle aus holländischen Malereien, wo Sie den Bankier sehen, der Münzen wiegt. Das ist genau der Geldverkehr, der da beschrieben wird. Diese Situation lässt sich als Folge entstehender Staatlichkeit in der Renaissance begreifen und wurde durch Souveränitätsakte, das heißt durch die territoriale Vereinheitlichung des Münzwesens, hervorgebracht. Die andere Hälfte dieser Praktiken nun betrifft Geschäftspraktiken, mit denen private Handelsbankiers, die sogenannten Merchant Bankers, bereits seit dem 13. Jahrhundert operierten. Es handelte sich um Wechselbriefe, das heißt um ein Verfahren bargeldlosen Zahlungsverkehrs, mit dem man Geld von einem Ort zum anderen überweisen oder die Aufnahme von Kredit an einem Ort zwecks Rückzahlung an einem anderen Ort ermöglichen konnte. Natürlich war auch mit diesem Transfer meist ein Geldumtausch verbunden und hiermit wurden Mechanismen in Gang gesetzt, in denen souveräne Setzung und private Geschäftskontrakte systematisch ineinander griffen. Ich habe das Gefühl, ich muss ja abkürzen und versuche Ihnen das ganz kurz mündlich zu schildern, was passiert, wenn natürlich im bargeldlosen Verkehr Geld von einem Ort zum anderen über Souveränitätsgrenzen hinweg transportiert wird, dann wird das Geld, die Berechnung dieses bargeldlosen Verkehrs mit der Münze minus Schlagschatz am Endort plus Schlagschatz berechnet, dann wird dieser Wechselbrief wieder zurücktransferiert und es kommt wiederum die Differenz von Metallwert und Schlagschatz hinzu. Das heißt, der Bankier hat bei dem, was man Ricorso-Aktion nennt, immer einen doppelten Gewinn bekommen. Und das ist, wenn Sie so wollen, nichts anderes als ein Effekt dieser Souveränitätskonstellationen. Wirtschaftshistoriker sprechen hier auch schlicht einfach von Seigniorage-Effekt, der sich zwangsläufig durch die Kombination von Münzrecht einerseits und bargeldlosen Wechselverkehr ergibt. Politische Macht und private Bereicherung als kontingente Verknüpfung. Zwei Aspekte sind daran bemerkenswert. Erstens lässt sich hier eine wechselseitige Verschränkung von privaten und politischen Kräften verfolgen. Die fürstliche Seigniorage, also die Münzung, ermöglicht private Bereicherung. Umgekehrt sichert der Wechselhandel indirekt die Autonomie fürstlicher Vorrechte in Sachen des Gelds. Während das Münzregal Herrschaftsgebiete und fiskalische Einkünfte garantiert, konstituieren die Wechselgeschäfte ein internationales Währungssystem und befördern die Bildung von privatem Finanzkapital. Zweitens wird die Geldzirkulation in der frühen Neuzeit darum durch die gegenläufigen Bewegungen, und das ist wichtig, glaube ich, von Verstaatlichung und Privatisierung des Geldverkehrs charakterisiert. Die Verwandlung von privaten Gütern in legale Zahlungsmittel, dieser Verwandlung steht eine private, bargeldlose Münzung durch den Wechselverkehr gegenüber. Mit dem Wechselhandel wurde öffentliches Geld samt dem Schlagschatz oder der Seigniorage gewissermaßen privatisiert. Die Monetarisierung des europäischen Geschäftsverkehrs in der frühen Neuzeit lässt sich somit nicht durch eine Gegenüberstellung von staatlichen Strukturen und ökonomischen Dynamiken erklären. Der politische Pol des Münzregals ist durch eine Verflechtung von öffentlichen und privaten Akteuren charakterisiert. Umgekehrt ergeben private Geschäftspraktiken keinen atomisierten Markt, sondern ein monopolartiges Geflecht von Austauschprozessen, die sich in direkter Abhängigkeit von fürstlichen Befugnissen entwickeln. Vor diesem Hintergrund entfalteten sich gleichsinnige Kapitalisierungsprozesse, die privaten Reichtum, öffentliche Finanzen und fürstliche Macht gleichermaßen betreffen. Die Geldform repräsentiert ein privat-öffentliches Beziehungsverhältnis. Alle diese Aspekte lassen sich wohl im Rahmen allgemeiner Entwicklungen situieren, in denen sich der Ausbau souveräner Herrschaft über mehrere Jahrhunderte hinweg gerade mit der Veräußerung öffentlicher Ausgaben vollzog. Also wenn Sie so wollen, die Entstehung des Staats ist zugleich die Veräußerung von wesentlichen Kräften eben dieses Staats. Das führt mich zum dritten, letzten und vielleicht wichtigsten Punkt. Seit dem Hundertjährigen Krieg, also im 15. Jahrhundert, konnte man eine vehemente Entwicklung von Fiskalschulden verfolgen oder verzeichnen, und die Anfänge des öffentlichen Kredits waren mit der doppelten Sorge verbunden, wie sich Fürstenhäuser als verlässliche Schuldner ihrer Financiers erweisen und die Finanzen des Fiskus wiederum dauerhaft gesichert werden konnten. In der dynastischen Nachfolge war die Übernahme von Vorgängerschulden keineswegs garantiert. Umgekehrt blieb die Besorgung von Geldmitteln in Notlagen, also wie in Kriegsfällen, stets ungewiss. Die Finanzierung durch Abgaben hatte den Charakter von notgeborenen Konfiszierungen, die oft nur gegen große Widerstände durchgesetzt werden konnten. Spätestens im 16. Jahrhundert vollzog sich dabei ein Prozess, den schon Zeitgenossen am deutlichsten in der Finanzpolitik des französischen Königs Franz I. erkennen wollten. Jenes französischen Königs, der den ruinösen Wettlauf um die Kaiserkrone gegen Karl V. verloren hatte. Das war einer der letzten großen ruinösen Wettkämpfe. Sowohl die Habsburger wie eben Franz I. hatten sich völlig bei diesem Wettlauf um die Kaiserkrone verschuldet. Wie hat Franz I. dieses Schuldungsproblem gelöst? Es werden dabei immer drei Elemente genannt. Erstens wurden verzinsliche Anleihen zur Deckung außerordentlicher Geldbedürfnisse, nicht nur zur Deckung außerordentlicher Geldbedürfnisse in Kriegszeiten, sondern auch zur Finanzierung laufender Ausgaben herangezogen, was zur Bildung von privaten Finanzkonsortien führte. Zweitens wurden die dabei fälligen Zinsen mit indirekten Steuern auf Verbrauchsgüter wie Fleisch, Fisch oder Wein finanziert. Ganz wichtig also, Staatsschulden waren wesentliche Voraussetzungen für die Entstehung des Steuerstaats. Drittens wurde die Finanzverwaltung zentralisiert. Steuereinnahmen und die Einnahmen aus königlichen Domänen wurden in einer einheitlichen Staatskasse zusammengeführt. Man wollte hier das Entstehen eines Finanzstaates erkennen, der sich durch eine besondere Wendung auszeichnet. Was früher der Ausnahmefall war, nämlich die Konfiszierung privater Mittel in Notlagen, ist nun zu einem inneren Verwaltungsbedürfnis geworden. Mit dem Zusammenhang von Staatsschuld und Steuererhebung wird das Diktat der Necessitas, also des Notstands, in der Verwaltungsstruktur selbst installiert. Das hatte, grob gesagt, zwei Konsequenzen. Einerseits muss die Verstetigung außerordentlichen Kapitalbedarfs als Motor für die Entstehung neuzeitlicher Verwaltungsapparate gelten. Überspitzt gesagt, bevor eine souveräne und ewige Staatsgewalt prinzipiell anerkannt wurde, ging ihr der Begriff einer ewigen Staatsschuld im Finanzwesen voraus. Staatsschuld ist die Urszene neuzeitlicher Staatsmaschinen. Andererseits hat diese Staatsfinanzierung private Geldmacht mobilisiert. Es vollzog sich ein Prozess, in dem die Antagonismen zwischen politischen Gefügen und Geldkapital kollabierten oder schlicht nicht existierten. Daraus sind, denke ich, die aggressivsten Figuren neuzeitlicher Finanzmacht hervorgegangen. Bereits im Jahr 1148, und das ist ein berühmtes Beispiel, war die Republik Genua völlig verschuldet und zur Aufnahme von Anleihen gezwungen, und deren Gläubiger, also private Handelsleute, schlossen sich zu Gesellschaften zusammen, denen zwecks Zinstilgung die Verwaltung verschiedener Staatsaufkommen, Steueraufkommen übertragen wurde. 1407 wurde eine Mehrzahl von ihnen in der, ganz wichtig, als erste wichtige Großbank, in der Casa di San Giorgio zusammengefasst, die bis ins 18. Jahrhundert hinein die Genueser Regierung mit Krediten versorgte. Zugleich wurde damit ein Konsortium privater Gläubiger direkt in die Administration der Genueser Republik inkorporiert. Händler besetzten Positionen politischer Verwaltung, sie kontrollierten Regierungseinkünfte, Staatskredite und öffentliche Finanzen. Die Casa, also diese Bank, erhielt Steuermonopole, verpfändete staatliches Vermögen. Sie sehen, der Bezug zur Gegenwart wird immer direkter. Sie betrieb Armeen und Flotten, sie führte Krieg, schloss Verträge. Ihr wurden Gerichtsbarkeit und Hoheitsrechte übertragen. Genua wurde darum als kapitalistische Stadt par excellence, die Casa, als wahrer Staat im Staate angesprochen. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts war die Casa zur mächtigsten Finanzinstitution des Abendlands geworden. Genueser Bankiers transferierten Renditen von Warenhandel in staatliche Anleihen. Sie gingen seit dem 16. Jahrhundert eine Allianz mit Spanien, das heißt mit den Habsburgern, ein, drängten deutsche Handelshäuser, wie beispielsweise die armen oder sich mehr und mehr verarmenden Fugger aus dem Geschäft mit Spanien. Sie organisierten den Transport spanischen Silbers nach Norditalien oder in die Niederlande. Sie finanzierten spanische Truppen in den Niederlanden und dominierten die Geldmärkte auf den Messen von Lyon, Besançon und Antwerpen. Das waren damals die berühmtesten, wichtigsten Finanzmärkte. Das Ineinander von sozialisierten Schulden und privatisierten Staatseinkünften war die Voraussetzung für die nicht-territoriale Herstellung von Netzwerken, mit denen Genua den europäischen Zahlungsverkehr beherrschte und als ein Prototyp für eine kosmopolitisch organisierte Kapitalakkumulation betrachtet werden konnte. Ich hätte Ihnen gerne noch ein Geschäft genauer geschildert. Ich verzichte jetzt darauf. Ich deute das nur an, weil das war eines der größten Geschäfte und der größte Coup eigentlich der Genueser, mit der sie einerseits die spanische Zentralmacht stärkten, gleichzeitig den Aufstieg der Niederlande finanzierte und sich drittens bei beiden gleichermaßen bereicherten. Das nannte sich Asientos, also schlicht Vertrag, und bestand in dem Problem, wie bringt man südamerikanisches Silber nach Europa, und das heißt eigentlich nach Genua, und gleichzeitig, wie bringt man das Gold von großen, zum Teil auch jüdischen Banken in den Niederlanden an die spanischen Truppen dort. Und das wurde wieder mit einem großen System bargeldlosen Verkehrs, mit Wechselbrieffinanzierung organisiert, das heißt also auch mit sogenannten Drittfinanzierung. Das war ein sehr kompliziertes System des Wechselhandels, führte aber dazu, dass das südamerikanische Silber in Genua landet, dort zu großen Reichtümern führte und die Entmachtung, die Selbstentmachtung der Habsburger gegenüber der aufstrebenden Niederlande tatsächlich besiegelt wurde. Aber das hätte ich jetzt umständlicher beschreiben müssen, ich verzichte darauf. Es ist ein sehr effizientes Geschäft gewesen. Wenn man das im Hintergrund hält, dann kann man sagen, dass durch die spanische Weltmachtpolitik einerseits ein privater Anleihenhandel entstanden ist, der von den Genueser Bankiers beherrscht wurde und einen europaweiten Finanzmarkt erzeugte. Wenn sich Genua dabei als exemplarischer Fall für die Entstehung eines kapitalistischen Weltsystems im 15. und 16. Jahrhundert präsentiert, so ist dies nicht zuletzt einer Politik des Staatskredits und einer konsequenten Veräußerung des Staats, wie Karl Marx das nannte, geschuldet. Sowohl die Genueser Geldmacht in Gestalt der Casa di San Giorgio wie die ersten internationalen Kapitalmärkte verdanken sich der Dynamik von Staatsverschuldungen, der Verflechtung von politischen Aktionen mit privater Geschäftsaktivität. Lassen Sie mich damit zum Schluss kommen. An drei Schauplätzen, Sie erinnern sich an der Frage des Fiskus, an der Frage der Münzpolitik und an der Frage der frühneuzeitlichen Staatsschuld, wollte ich zeigen, wie sich wesentliche Elemente moderner Politik und Ökonomie gerade in deren Indifferenzzone entwickeln. Die Neuzeit hat nicht nur souveräne Staatsapparate, international operierende Handelskompanien, einflussreiche Financiers und dezentrale Märkte hervorgebracht. Es hat sich auch ein spezifischer Machttypus formiert, der weder durch politische Strukturen noch durch ökonomische Strategien hinreichend beschreibbar ist. Er konstituiert sich allein über das Ineinanderwirken beider Pole. Mit Blick auf die Monetarisierung der europäischen Wirtschaft seit der Renaissance und auf die Bereicherungseffekte fiskalischer Geldpolitik möchte ich hier gerne von einer senioralen Macht sprechen. Das war, glaube ich, auch der Titel meines Vortrags, herkommend vom Begriff der Seniorage. Diese Macht, so denke ich, unterscheidet sich von den Spielarten staatlicher Macht dadurch, dass sie weder mit der politisch-juridischen Institution souveräner Gewalt noch mit den Technologien der Regierung koinzidiert und das ist ganz wesentlich, auf der Integration privater Akteure und unternehmerischer Praxis basiert. Sie ist mit den Schauplätzen politisch-ökonomischen Indifferenzzonen verknüpft, die sich mit der Ausbildung neuzeitlicher politischer Ordnungen und Wirtschaftssysteme gleichermaßen ergeben. Einer theoretischen Fassung scheint mir, ist dieser Bereich wohl deshalb so schwer zugänglich, weil politische wie ökonomische Theorien der Moderne sich schon aus Konsistenzgründen über die Definition von System, Form und Strukturbegriffen organisierten. Politische Theorie ist bis heute an einer Auseinandersetzung mit der Form politischer Souveränität orientiert, ökonomische Theoriebildung an der Gestalt kohärenter Funktionssysteme. Demgegenüber lassen sich diese Figuren der Macht, die mich interessieren und die ich seniorale Macht nenne, nicht mit der Festigkeit von Formen, der Kohärenz von Systemen oder der Stabilität von Strukturen charakterisieren. Ihr Gefüge ist vielmehr informell, instabil und nicht in eine konzise Systemgestalt übersetzbar. Man könnte hier von einer situativen Interaktion von Kräften unterschiedlicher Herkunft sprechen, deren Wirksamkeit aus diagrammatischen Anordnungen hervorgeht. Es geht bei diesen Überlegungen nicht wirklich darum, Marx und Foucault zusammenzuwerfen, aber es geht dabei, bestimmte Fragen, die Foucault mit dem Begriff der Gouvernementalität und der Regierungskünste aufgeworfen hat, dieser Konstellation eine Machtform zur Seite zu stellen, die mit Finanzmacht, mit Fiskalmacht und eben mit der Interaktion von privaten und öffentlichen Kräften unmittelbar verbunden ist.
Die seniorale Macht ist, so Josef Vogel, durch vier Merkmale charakterisiert. Erstens besteht sie in einem heterogenen Gefüge, das staatliche Macht in Kapital konvertiert. Dieser Typ der Machtrelation durchdringt zweitens das soziale Feld durch fiskalische Operationen. Der Komplex aus Fiskus und Akkumulationsregime löst drittens Schuld- und Kreditzyklen aus. Viertens etabliert die Sache der Finanz ein Souveränitätsreservat eigener Ordnung. Wodurch aber zeichnet sich die seniorale Macht aus, wenn man sie Foucaults Machttypen gegenüberstellt? Bei der anschließenden Diskussion wurde auch gefragt, ob die seniorale Macht nicht doch stärker auf Seiten des Privatökonomischen und weniger auf Seiten des Staates zu verorten sei. Muss sie in letzter Konsequenz als Eigentum der Gläubiger begriffen werden?
Lassen Sie zwei Sachen dazu sagen. Die eine Sache, und das weicht von Foucault ab, was bei den Prozessen, die ich versuche zu beschreiben und die Fiskus und Finanz betreffen, zunächst mal in den Blick rückt, ist ein Reibungsverhältnis, ein Nahverhältnis von Souveränität und Regierung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Sache, die Foucault eher in den Hintergrund zurückgestellt hat und die bei Foucault an einer Stelle ganz elementar auftaucht, nämlich dort, wo er über den Liberalismus nachdenkt. Es ist ganz interessant, dass wenn Foucault etwa die Entstehung des Liberalismus beschreibt, er danach fragt, welchen Status haben eigentlich Marktgesetze? Und er kommt zu der eigentümlichen Formulierung, dass wahrscheinlich Marktgesetze selbst ein Souveränitätsproblem mit transportieren. Dass also der Liberalismus Marktmechanismen regierungstechnisch reklamiert, um Souveränitätskonzepte durchzusetzen. An dieser Stelle gibt es bei Foucault eine Reflexion des Verhältnisses von Souveränität und Regierung. Das ist aber für mich in diesem Punkt ganz zentral. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist ganz wichtig, wenn man nach Machtformen fragt, auch bei Foucault, wenn man beispielsweise, was ist Pastoralmacht, dann kann man ja auch immer danach fragen, was tut diese Macht? Also Pastoralmacht hütet, Disziplinarmacht kontrolliert. Die Frage wäre, was täte diese seniorale Macht? Ich würde sagen, die seniorale Macht bindet. Die eine Form der Bindung habe ich deutlich gemacht. Sie bindet nämlich den Souverän. Ganz wesentlich. Also es gibt mit Fiskus und Finanz etwas, wodurch der Souverän gebunden wird. Nebenbei gesagt, das ist der Grund dafür, dass Zentralbanken auch überhaupt erst dort auftauchen und stark werden, wo sich repräsentative demokratische Systeme ausbilden. Die zweite Form der Bindung, die konnte ich jetzt nicht mehr ausführen, besteht in dem, was ich mit Tausk gerne den Vereinnahmungsapparat nennen würde. Denn diese Finanzapparate sind wesentliche Voraussetzungen, das sagte ich schon, für die Ausbildung eines Steuerstaats und das heißt für die Durchstaatlichung oder Durchwaltung eines sozialen Felds. Das ist ein dramatischer Vorgang. Das heißt also, dass spätestens seit dem 16. Jahrhundert die Ärmsten der Armen plötzlich in ein unmittelbares Verhältnis zum Staat, also in ein Immediationsverhältnis zum Staat, durch Steuern geraten und nicht mehr personell, feudal oder sowas gebunden sind. Diese beiden Bindungen will ich damit ansprechen. Das eine konnte ich jetzt nicht deutlicher machen. Also ich würde sagen, ich glaube, in Eigentumsbegriffen ist das nicht gut beschreibbar, sondern in Verpflichtungsstrukturen oder Bindungsverhältnisse. Der gebundene Souverän und die über Steuer eingebundene Bevölkerung.
Und wie verhält sich das Denken einer politisch-ökonomischen Indifferenzzone, wie sie Josef Vogel der senioralen Macht zuschreibt, zum Konzept einer Souveränitätsmacht, das in Foucaults Machttypenlehre von produktiveren Machtformen abgelöst wird? Wie also steht Vogels Historisierung methodisch und theoretisch zum Projekt Michel Foucaults?
Für die moderne Regierungstechnologie ist das Problem der Souveränität nicht obsolet geworden. Es ordnet sich nur um. Und er führt dort dieses Dreieck Souveränität, Disziplin, Regierungskünste an, die in einem Verhältnis zueinander stehen. Also darauf würde ich mich sozusagen ganz im Sinne Foucaults berufen. Ich führe natürlich mit dem, was ich beschreibe, eine völlig andere Chronologie ein. Diese Form, wenn ich das so nennen darf, dann sind es bestimmte Machtformen, die bereits Ende des Mittelalters beginnen sich auszuprägen, nach dem Hundertjährigen Krieg Fahrt aufnehmen und, wenn man so will, institutionell erst nach dem Dreißigjährigen Krieg werden. Für diese Formen der Macht ist es nicht so, wie für die Regierungskünste bei Foucault, dass die Bevölkerung als Gegenstand und Ziel der Interventionen zentral sind, sondern da würde ich es umgekehrt formulieren, für diese Machtform kommen Bevölkerungen in irgendeiner Weise gelegen. Aber sie sind nicht das vordringliche Ziel. Das heißt also, in systematischer Hinsicht, wenn die systematische Frage darin besteht, diese Grobordnung, Gerechtigkeitsstaat, Verwaltungsstaat, Souveränität, Regierungskünste etc. beiseite zu lassen und nach, wenn man so will, der Interaktion dieser verschiedenen Machtpole zu fragen, in systematischer Hinsicht würde ich mich mit Foucault keineswegs schlagen. Es würde eine Divergenz in der Historisierung dieser Formen geben. Vielleicht eine letzte Bemerkung, wenn ich das noch sagen darf. Ich glaube, ein zentrales Problem innerhalb der Machtanalysen bei Foucault, die mir selbst wieder begegnen, besteht darin, dass Foucault selbst auf der Informalität von Macht oder Kräfteverhältnisse besteht. Das heißt also, die sind wenig formalisierbar. Sie müssen aber, um überhaupt ein theoretisches Format erhalten zu können, die Frage aufwerfen, welche institutionelle Form können Sie hier oder dort gewinnen? Das ist, glaube ich, eine eminente, auch historisch-theoretische Fragestellung. Die habe ich mir auch gestellt, zum Beispiel in der Frage, wie ist das Verhältnis von völlig informellen Machtmagmen oder Kräfteverhältnissen auf der einen Seite und bestimmten Institutionen, für mich waren Zentralbanken ganz wichtig, wie ist das eigentlich bestellt? Das heißt also, wie institutionalisiert man Informalität? Ich denke, das ist ein ganz zentrales, auch Foucault'sche Frage. Die Institutionalisierung von Informalität und damit natürlich auch des Ausnahmezustands in irgendeiner Weise.
Im Anschluss wurde Josef Vogel um einen Blick in die eigene Denk- und Schreibwerkstatt gebeten. Wo wurden Lektüren abgebrochen? Wo wären mögliche Einsatzstellen für eine fruchtbare Foucault-Lektüre zu benennen? Welche Probleme birgt ein Zugang über Narrative der klassischen Wirtschaftsgeschichte?
Also es gibt zwei Entwicklungsstränge, die ganz zentral sind für diese Fragestellung, aber nicht zu dem exakten Punkt hinreichen. Das eine sind natürlich wirtschaftshistorische Analysen, die man bei Fernand Braudel findet, die man bei Immanuel Wallerstein findet, die man bei Leuten wie David Harvey findet und die im Grunde Formen der in letzter Konsequenz ursprünglichen Akkumulation verfolgen. In diesen Wirtschaftsgeschichten, die theoretisch durchwirkt sind, ist die Entstehung des modernen Kapitalismus eine Geschichte über Akkumulationskrisen, in denen sich Akkumulationszentren von Genua nach den Niederlanden, nach London, nach New York etc. transportieren. Diese Analysen sind, glaube ich, ganz entscheidend. Es gibt eine zweite, inzwischen fast apokryphe Analyseform, die, wenn man so will, noch direkter marxistisch ausgewiesen ist. Und das sind all die Theorien, die in den spätestens in den 70er Jahren strandeten, nämlich Theorien des Stamokap, des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Bei beiden gibt es sozusagen, ich würde jetzt mit Foucault oder mit dem Referat, das heute auch gehalten wurde, sagen, gibt es Blockaden. Das heißt also, marxistische Theorien des Staats operieren erstens mit einem repressiven Staatsbegriff und zweitens mit einem substanziellen Staatsbegriff. Was man bei Foucault lernen konnte, sind, dass staatliche Apparate inkohärent, multipel, heterogen sind, ausfransen oder sowas. Das ist also ein blinder Fleck gewesen. Und zweitens, das ist der zweite blinde Fleck, der dann für mich wichtig war, was Foucault nicht in den Blick genommen hat, ist tatsächlich, wie interagiert Kapitalakkumulation mit ganz elementaren Regierungstechnologien. Und da war die Perspektive schlichtweg rein aktuell. Das sind die Dinge, die man heute beobachten kann. Das heißt also, wie kann Finanzmacht zu etwas werden, was sich zu anderen Regierungstechnologien womöglich als die wichtigste hinzugesellt hat. An der Stelle stellte sich für mich die Frage, wie lässt sich die Foucault'sche Perspektive von Gouvernementalität auf eine Aktualität beziehen, die Foucault auch gar nicht mehr kennen konnte.
Und wie kam Josef Vogel zu dieser Fragestellung?
Da waren zwei Dinge ganz wichtig. Auf der einen Seite ein Datum, das Sie alle kennen, 13. bis 15. September 2008, dieses Wochenende, das man inzwischen auch Lehmann-Wochenende nennt. Was ist da passiert? Da haben innerhalb von 3 Tagen, also von Freitagnachmittag bis in die Nacht zum Montag, der amerikanische Präsident, der Notenbankchef von New York, Großinvestoren wie Soros, aber auch natürlich die Großbanken, insbesondere Bank of America, aber auch die Deutsche Bank, dann der Finanzminister, der Schatzkanzler aus Großbritannien, der Chef der englischen Nationalbank, also Zentralbank, Bank of England, die haben innerhalb dieser 3 Tage hektisch miteinander telefoniert, alle möglichen Lösungen versucht, private, öffentliche Lösungen. Sie haben sich zum Teil versammelt, sie haben sich zum Teil geheim versammelt. Und irgendwie gab es Zufälle. Es gab Zufälle, es gab auch Sturheiten. Und am Schluss ist irgendwas rausgekommen, was ich gerne eine Kleistsche Finanznovelle nennen würde. Das heißt, der Wind des Zufalls ist durch das Ganze gegangen. Und es war klar, Sonntagnacht, Montag wird Lehman pleite sein. Eine verteilte Handlungsmacht, völlig informell, aber jeder mit seinen zugewiesenen Kompetenzen. Die haben in diesen 3 Tagen Weltpolitik gemacht. Man kann nebenbei sagen, das ist irgendwie der Merksatz dafür, also Banken werden immer am Wochenende gerettet oder eben nicht. Das war da auch der Fall. Und zwar deswegen, weil es nur unter informellen Bedingungen funktioniert. Also das war ein Anlass. Und der zweite Anlass, danach zu fragen, war tatsächlich ganz platt. Wie kommt es, dass Exekutivorgane auf den Plan treten, geboren werden können, die vorher niemand in dieser Weise kannte, die aber transnationale Wirksamkeit gewinnen, wie beispielsweise die Troika? Das ist ein Exekutivorgan, das durch nichts gerechtfertigt ist, durch nichts legitimiert ist. Weder durch nationale Exekutive oder Parlamente, noch durch Europa etc. Und die, das muss man dazu sagen, außerhalb des europäischen Rechts agieren. Also zum Beispiel darf kein europäischer Beamter einem anderen europäischen, also keine EU-Beamter, einem anderen europäischen Land arbeitsrechtliche Maßnahmen diktieren. Geschieht aber hier. Also wie kommt es zustande? Das heißt also, eine informelle Macht, die institutionelle Qualität gewinnt und die auf jedem anderen Gebiet, auf dem Gebiet der Geheimdienste, sofort unter demokratische Kontrolle gestellt würde, und zwar in einer ganz anderen Weise, als es bei diesen Konsortien geschieht.
Was steht hinter dem Vorschlag einer Machtrelation der Interferenz? Geht es darum, die Theorie sozialer Differenzierung zusammenbrechen zu lassen und die klassische Sozialwissenschaft als handlungsunfähig auszuweisen?
Ich glaube, es gibt einen gelinden Zweifel daran, auf welcher Ebene Theoreme, Beschreibungsformeln der funktionalen Differenzierung operieren. Das heißt also, sind moderne Gesellschaften funktional differenziert oder macht sich moderne Sozialtheorie Gesellschaften beschreibbar durch Theoreme der funktionalen Differenzierung? Ich glaube, da gibt es einen gewissen Schwebezustand. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist schon, wenn man so will, betrifft einen theoretischen Stil. Ich glaube, viele, die sich mit Foucault beschäftigen, umgekehrt, viele, die sich dezidiert nicht mit Foucault beschäftigen, scheiden sich genau an diesem Punkt. Das heißt also, gibt es auf der einen Seite wiederholbare Phänomene, die dem Modell der funktionalen Differenzierung entsprechen, oder gibt es auf der anderen Seite historische Singularitäten, die damit nicht überhaupt nicht in den Blick rücken? Ist, glaube ich, wirklich schlichtweg die Frage nach dem Status des Historischen in der Systemtheorie und bei Foucault. Es gibt einen dritten Punkt, und der ist für mich sehr platt, und deswegen habe ich eben auch diesen Begriff geprägt, gewählt oder wie auch immer. Ich glaube, dass Ordnungskategorien der funktionalen Differenzierung uns heute in einer gewissen Weise bestimmte Konstellationen, historische Konstellationen verstellen, in denen diese Begrifflichkeit schlicht nicht existierte. Und das ist der Versuch, dahinter zurückzugehen, und ich denke, dass das auch ein foucauldianisches Unternehmen war. Nicht theoretische Begriffe mit hoher theoretischer Last zu benutzen, sondern beschreibende Begriffe, die womöglich sogar aus dem Horizont der jeweiligen Epoche stammen, um genau diesen, wenn man es will, Rückschaufehler nicht zu begehen.